Der Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, guten Abend, wo, wann, warum auch immer ihr uns hört. Herzlich willkommen zu Folge 85 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und Augenzwinkern mir in der Videokonferenz sitzt gegenüber in Berlin Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian. Und mir sitzt wiederum zufälligerweise passend gegenüber Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo.
Ja, bevor wir jetzt in Medias Res starten, kurz etwas Nabelschau, fällt mir gerade so ein. Du hast ja am letzten Wochenende dein Zungenspitzer-Festival quasi gehabt und warst in Waldbach, in wunderschönen Hohenlohe, Gebiet, Kreis, egal, in Baden-Württemberg. Wie war's denn?
Ja, war schön. Hat Spaß gemacht. Also drei Abende und dazu noch Begleitprogramm, ein historischer Kabarettvortrag, eine Stadtführung und eine Führung durch die Kirche, in der ihr ja auch mal aufgetreten seid. Also es war wirklich, hat rundum Spaß gemacht, war wirklich viel Arbeit. Es ist ja immer so, wenn man drei Tage irgendwo ist, dann breitet sich irgendwie alles aus und dann aufzuräumen, das ist arg. Also das ist wirklich die Küche, wo die ganzen Getränke lagerten und in so irgendwelche anderen Sachen noch.
Und wie ich dich und dein soziales Umfeld beurteile, hast du das alles alleine gemacht?
nein, auf keinen Fall. Ich hatte große Hilfe von Stühle wegstellen oder so, muss man dann auch machen. Aber das ist eigentlich immer so, dass man dann doch Leute ansprechen kann, die da noch da sind. Und man denkt immer, Stühle ist ein Riesenaufwand, aber eigentlich ist das auch total schnell gemacht, wenn da fünf Leute anpacken. Naja, und Paula natürlich bis zum Schluss. Also die habe ich auch nicht vorher gehen lassen.
Genau, bis heute nicht.
Die ist bis heute noch in der Turnhalle und räumt da auf.
Genau.
Ja, also wie gesagt, tolle Sache und hat auch die Zeitungsfrau war auch angetan. Heute kam ein Artikel.
Schön, freut mich sehr. Und jetzt muss ich dich natürlich erzählen. Als Festivalorganisator muss ich dir natürlich jetzt auch die allerwichtigste Frage, ist ja auch ein bisschen was hängen geblieben für dich?
Ja, also da bin ich noch, beim Rechnen bin ich noch nicht ganz hinterher, aber es ist auf jeden Fall, kann ich mich nicht beklagen.
Also war gut besucht?
War gut besucht, also ist auch trotzdem immer noch Plätze frei und so weiter, so diese letzte Mobilisierung schafft man dann manchmal doch nicht. Außerdem war es ja super Wetter, also wir hatten wirklich Sommer am Samstag und Sonntag und dann entscheidet man sich vielleicht, obwohl man sich es vielleicht vorgenommen hatte, doch dagegen, aber Pech.
Ja, kommt halt davon, wenn man in der Toskana Deutschlands Kabarett macht.
Hattet ihr Regen am Samstag?
Ich glaube ja. Echt? Ich glaube tatsächlich ja.
Lieber bei euch machen sollen. Naja.
Ja, also wir haben heute früh, als ich aufgestanden bin, 6 Grad. Also ich war kurz davor, an meiner Autoscheibe zu kratzen, aber es ging, war kein Eis mehr drauf. Aber der April, der weiß nicht, was er will.
So.
Ja, wo ist eigentlich der Klimawandel, wenn man ihn mal braucht?
Bei uns in Schwabenland offensichtlich. Naja.
So. Apropos zurückgebliebene Völker, wir haben ja eine nicht ganz so schöne, also sagen wir mal so, der Iran hat jetzt Israel angegriffen und das ist natürlich die politisch dominierendste Botschaft, politisch dominierendste Thema, was wir im Moment haben und ist jetzt kabarettistisch auch nicht so ein bisschen, also sehr ungünstig auszuwerten, aber ist halt was passiert, worüber wir definitiv reden müssen. Es war ja ein Vergeltungsschlag eines Vergeltungsschlages eines Vergeltungsschlags, an dem jetzt Vergeltung geübt werden muss oder auch nicht, das wissen wir ja nicht genau.
Ja, naja, also das ist ja, je länger sowas zurückliegt, desto schwerer ist es dann, so eine Vergeltung dann auch noch zu rechtfertigen. Und es ist, wenn man sich diesen Schlag am Samstagabend anguckt, man kann ja, oder auch so Militärexperten vermuten ja, dass Iran möglichst nichts anrichten wollte. Sie wollten einfach nur sagen, Iran greift Israel an. Es ist ja niemand zu Tode gekommen. Es
gab ich glaube, ein Todesopfer gab es, glaube ich.
Aber. Und ein paar Verletzte, aber ansonsten tatsächlich fast alle von diesen mehreren hundert Raketen abgefangen. Das ist schon mal eine super Leistung. Und zweitens auch haben sie Samstagnacht angegriffen, also die haben sogar den Sabbat abgewartet, das war wahrscheinlich auch kein Zufall. Nee, also tatsächlich, die wollten, weil sich der Iran natürlich sagt, wenn jetzt Israel uns angreift, dann bekommt am wenigsten uns das und da hat man dann jetzt, und ich glaube, das ist im Militär auch gar nicht so unüblich, so einen Schlag um des Schlages willen auszuführen, der aber gar nicht richtig was bringen muss.
Genau. Also es ging halt, das war ein symbolischer Vergeltungsschlag.
So.
Also sie hätten theoretisch auch Kacke an den Präsidentenpalast schmieren können.
Oder ein Klingelstreich bei Netanyahu oder so einfach.
Ja, das sowas. Das wäre im Prinzip das Gleiche gewesen. Naja, aber jetzt ist ja natürlich die, also wie gesagt, der Israel ist ja im Moment im Gaza noch, sagen wir jetzt mal ganz vorsichtig, zu Gange, wie man bei uns so schön sagt. und ich glaube, ein Zwei-Fronten-Krieg mit dem Iran will man nicht. Aber auch der Iran hat, glaube ich, kein Interesse daran.
Das will grundsätzlich keiner, ja. Aber es ist schon klar, dass Iran eine Konfrontation verlieren würde. Die USA haben ja immer noch ihren Flugzeugträger im Mittelmeer und würden natürlich sofort eingreifen, wenn das eben mehr als mal 300 abgefangene Raketen wären.
Übrigens auch, das darf man ja bitte nicht vergessen, auch unter Donald Trump. Also selbst wenn Donald Trump Präsident wäre, Israel, also ich meine, Trump war ja derjenige, der die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt hat.
Genau, und Trump hat ja auch damals vor 4 Jahren einen diplomatischen, sagen wir mal, Verstimmungen ausgelöst durch die Bombardierung von Bagdad. Also nicht Teheran, aber da war zufällig gerade einer der obersten Terrorgeneräle von den Revolutionsgarden in Bagdad zu Besuch mit seinem Kumpel aus dem Irak und beide sind umgekommen bei dem Schlag. Am 3. Januar war das ja 2020 und das war insofern auch interessant, weil Donald Trump bei seiner Silvesterparty in Mar-a-Lago geprahlt hat. Oh, bald wird was Tolles passieren, ich zeige euch mal. Und dann lockte er da Leute in irgendeinen Raum und zeigte ihnen irgendwelche Dokumente. Also so irgendwie, ich hatte, jetzt schweife ich ein bisschen ab, ich hatte bei Frisch gepresst in der Silvesterausgabe, ja. Ist immer der Standard-Gag, also wir machen ja immer Silvester. Und dann quasi, also 23 Uhr beginnt die Show und dann machen wir kurz vor Mitternacht ein bisschen zum Anstoßen kleine Programmpause und dann hinterher geht's weiter. Und dann ist der erste Satz immer sozusagen drei Lacher, also was weiß ich, was für ein friedliches Jahr. Und es stimmt eigentlich nie, dass es ein friedliches Jahr ist. Und vor allem, dass es friedlich anfängt, weil natürlich, wir haben ja erst ein paar Minuten, das ist natürlich der Gag, friedliches Jahr, bisher nichts passiert in diesem Jahr.
Genau.
Und als wir das 19 auf 20 gefeiert haben, war es ja auch kein friedliches Jahr, weil Donald Trump ja schon quasi den Angriffsbefehl quasi schon gegeben hatte.
Genau.
Und das ist uns auch in früheren Jahren passiert, dass da direkt am Neujahrstag irgendwas ganz Schlimmes war. Deswegen, der Gag ist eigentlich immer ein schlechtes Omen. Naja, so. Und also wie gesagt, ein Angriff seitens Iran ist einfach sehr ungesund, vor allem für die iranische Führung, das wissen die auch. Und dazu kommt, dass natürlich Iran insofern extrem speziell ist, weil es eine Bevölkerung hat, die trotz 45 Jahren Terror demokratisch gesinnt ist in der Mehrheit. Die wollen wählen. Dürfen ja auch immer wählen, sie kriegen nur die Kandidaten vorausgewählt und von denen gewinnen immer die am wenigsten Radikalen, sozusagen von den Ausgewählten. Trotzdem haben die Konservativen meistens die Mehrheit, aber die Bevölkerung Irans, die ist bewundernswert, hat man jetzt bei den Frauenprotesten auch gesehen, aber auch überhaupt über die Jahre immer wieder Proteste. Und das ist eben der Unterschied zur Bevölkerung in Russland, die mehrheitlich auf der Seite des Terroristen an der Spitze steht, und zur Bevölkerung in Palästina, sowohl Gaza als auch Westjordanland, dass die eben genau die Vernichtung Israels wollen. Und das will die Bevölkerung Irans nun wirklich nicht.
Obwohl das mehrheitlich natürlich auch Muslime sind, ist klar, ja. Aber naja.
Es ist eben doch ein Kulturvolk, muss man sagen. Das iranische Volk ist tatsächlich, würde ich jetzt mal sagen, an Kultur mehr interessiert als die Araber, die eigentlich nur ein Buch zu Hause haben.
Genau. Und es kommt ja auch dazu, dass der Iran, naja, in Freiheit gelebt, also der Schah von Persien war jetzt nicht wirklich, sagen wir mal, das, was man als sympathisch bezeichnen kann, aber bevor Ayatollah Khomeini quasi, 79 war das, ne? Mhm. Da die Macht übernommen hat und da auf einmal Frauen wieder verschleiert rumrennen mussten, war ja schon sowas Ähnliches wie Freiheit und die hatten ja auch eine ganz gute Beziehung eigentlich zu Israel. Ja,
also es war ein autoritäres Regime, man kann es vergleichen mit Ägypten heute. Sozusagen ein säkular autoritäres Regime. Die Religion war untergeordnet. Klar, der Schah hatte sich dann gefeiert, der hat, glaube ich, dann auch irgendwann in seiner Amtszeit das 2500-jährige Jubiläum seiner Dynastie gefeiert, einfach so, hat er rausgefunden, dass es zufällig in seine Regierungszeit fällt, riesen Geld ausgegeben, dem Volk ging es natürlich dann auch nicht so besonders gut, also insofern war er schon ein Terrorist und er hat sich, beziehungsweise so eine Art, Gewaltherrscher, und er hat natürlich sein Ende extrem gewaltreich gestaltet. Er hat also Ende 78 bis Anfang 79 wirklich sein Militär da auf die Demonstranten losgelassen und sich dadurch noch weiter unbeliebt gemacht als sowieso schon.
Aber tatsächlich
in Bezug auf die Frauen, also die spätere Nobelpreisträgerin Shirin Ebadi, die war ja auch in den 70ern schon Richterin gewesen. Das war ganz normal. Ja.
Also Bismarck hat das ja mal sehr schön erklärt, wie das damals ablief, dass sie, können Sie sich vorstellen, dass es in Deutschland so schlimm ist, dass die Menschen sich hinter Kardinal Ratzinger zusammenscharren, um diese Bundesregierung loszuwerden. Und so ähnlich war es ja im Iran, ja. Aber die Vergeltung musste halt geübt werden, weil Israel die Botschaft in Damaskus angegriffen, die
iranische Botschaft. Es war wohl ein Konsulatsgebäude, aber oder Botschaft, weiß ich nicht genau, also in Damaskus von Iran. Und das ist tatsächlich, kann man es wirklich schon sagen, das ist diplomatisch auch eher unüblich.
Ja, aber warum eigentlich? Da war das auch wieder auf Vergeltungsschlag, ne?
Naja, das war grundsätzlich, weil da hielt sich eben auch ein iranischer General auf. Also es ist ja nicht so, dass Israel einfach so bombardiert, das muss man wirklich immer dazu sagen, sondern wenn, dann eben, könnte man auch drüber reden, chirurgisch, über dieses Wort chirurgische Schläge, also wenn sich da jemand aufhält, den man treffen will, den man ausschalten
genau.
will.
Genau, und wenn einer blöd beiseite springt, kann man ja auch nichts machen.
Ja, also wobei wahrscheinlich Kollateralschäden sind heutzutage auch sozusagen von der Anzahl her geringer, als sie noch zu Zeiten des Irakkriegs waren, kann ich mir vorstellen.
Sicherlich. Aber nun ist ja das, so weil wir jetzt von Vergeltung, es geht ja wirklich um Vergeltung. Also ich zitiere ja gerne immer mal Filme und es gibt einen, wie ich finde, sehr großartigen Film, der heißt Hallo Mr. President mit Michael Douglas als amerikanischen Präsidenten, wo er im Prinzip, er spielt einen Witwer, also der amerikanische Präsident ist Witwer und er kriegt eine Freundin. Es ist eine Rom-Com. Aber in diesem Film wird ja auch so ein bisschen die Arbeit des amerikanischen Präsidenten beleuchtet und in diesem Film fällt der Satz, da muss irgendwie auch, ich glaube auch Syrien oder irgendwie muss angegriffen werden, das Militärhauptquartier und der nachts und dann sagt sein Berater zu ihm, Mr. President, das war eine angemessene Vergeltung. Dann sagt er, ich hatte keine andere Wahl und irgendwann nach meiner Amtszeit muss mir mal irgendwer erklären, worin der Sinn einer angemessenen Vergeltung besteht. Und das ist jetzt, also die Europäische Union ist sich ja jetzt relativ einig, Israel von einem Vergeltungsschlag abhalten zu wollen und das sieht wohl auch gar nicht so schlecht aus. Also zumindest hat Netanyahu in seiner durchaus sympathischen Art noch nicht rausgeplautzt, wir machen den Iran jetzt platt. Es wird wohl militärisch folgenlos bleiben. Wenn wir als Westen die Sanktionen erhöhen.
Ja, also wie gesagt, je länger sowas zurückliegt, desto schwerer ist dann eine Vergeltung auch zu rechtfertigen. Es ist ja das gleiche Problem in Gaza. Also dieser Terrorangriff ist ja einfach nach wie vor schlimm, aber je länger er zurückliegt, desto mehr wird es dann auch in sozusagen in Verhältnis zum militärischen Erfolg gesehen. Und der ist ja nun wirklich gar nicht so groß. Liegt natürlich daran, dass nach wie vor über 100 Geiseln, falls sie noch leben, da versteckt gehalten werden, sodass man wirklich, dass das Militär einfach in seiner Art eben eingeschränkt ist, wie man zum Beispiel in so Tunnels reingeht. Einen Tunnel haben sie ja schon quasi auch ausgehoben, aber das ist, wenn es die Geiseln nicht gäbe, dann wäre die Hamas viel schneller ausgeschaltet worden. Dann wäre sie jetzt schon ausgeschaltet, wahrscheinlich.
Darum gibt es ja die Geiseln.
Ja, und das ist halt schade, also aus meiner Sicht schade, weil sozusagen das gemeine Volk, der Pöbel, sagt ja immer, oh ja, das Leid in Gaza, dabei ist das Leid ja nach wie vor von der Hamas verursacht. Warum müssen Lebensmittelpakete abgeworfen werden? Weil die Hamas die ganze Entwicklungshilfe, die seit Jahrzehnten dort landet, in kein einziges Brot umgemünzt hat, sondern in Tunnels und in Waffen.
Genau. Ja, aber das ist ja auch nur deswegen, weil ja Israel, das, also wie gesagt, ich habe jetzt keinen Bock auf den Nahostkonflikt. Was mir da immer tierisch auf den Sack geht, ist, wenn deutsche Politiker, oder Politiker von mir aus noch, aber irgendwelche anderen ProminentInnen einfach ihre Fresse nicht halten können. Und ihre Fresse meine ich jetzt ihre Social-Media-Accounts. Da wird manchmal so Sachen erzählt und dann posten die irgendwas und dann sind sie völlig erstaunt, dass sie Gegenwind kriegen. Und haltet euch doch da einfach raus. Nicht mal wir würden uns anmaßen, ein abschließendes Urteil zu Schuld und Unschuld im Nahostkonflikt zu halten. Und wir wissen eigentlich alles.
Ja, ich würde schon, ich würde mir schon zutrauen. Aber
ja, tatsächlich, ich halte das für schwierig.
Ja, aber wo du gerade von Promis, die sich blamieren, sprichst, also da hatten wir diese Woche ja auch wieder einen, der eigentlich sonst immer sehr stilsicher sein ganzes künstlerisches Schaffen her quasi durchmoderiert hat, Didi Hallervorden.
Ja, also da ist ja auch, also das muss man ja sagen, das ist ja ein hochintelligenter, nachdenklicher Zeitgenosse, der wirklich nur redet, wenn er aufgefordert ist. Das finde ich gut. Also der hat auch seine Emotionen gut unter Kontrolle, finde ich.
So, und jetzt gibt es im Internet einen Clip von ihm, ein Gedicht vorträgt über, also mit dem Titel Gaza, Gaza. So, jetzt kann man sich den Inhalt schon denken. Braucht man auch nicht reinzuschauen. Es reicht zu wissen, von wem dieses Gedicht geschrieben wurde, nämlich von Dieter Dehm.
Ich wollte gerade sagen, von Dieter Hallervorden wird es nicht geschrieben worden sein. Weil ich weiß nicht, ob Dieter Hallervorden in seinem ganzen Leben auch nur eine Zeile selbst geschrieben hat.
Doch, das hat er. Der ist fleißig. Aber tatsächlich, das ist von Dieter Dehm, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linkspartei. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt bei Wagenknecht auch ist, aber der ist selbst dem, der wäre selbst, also gegen den ist selbst Sarah Wagenknecht eine
komplexe Figur.
Ja.
Nein, die ist komplex, aber ich meine jetzt im Sinne von, also ist Sarah Wagenknecht
also Dieter Dehm ist wirklich in allem noch viel schlimmer mit seinen, also Verschwörungstheorien und
Antisemitismus. Aber wir haben Dieter Dehm im Prinzip sehr viel der Musik von Klaus Lage zu verdanken, die ja eigentlich, also in den 80ern, das ist ja schon, also das war ja so richtiger linker Proleten, also die Texte, die Klaus Lage, ich weiß nicht, ob du dich jemals mit der Musik von Klaus Lage beschäftigt hast, aber so Titel wie Monopoly oder sowas, das ist halt alles von Dieter Dehm, also zumindest und textlich.
Der ist ja enorm reich geworden durch diese ganzen Massenschlager und irgendwann halt abgedriftet in diese, in diese Ecke.
In diese linke Verschwörungsecke.
Ja, und also, dass die Reichen oder dass sozusagen der Kapitalismus abgeschafft werden muss, ja, das täte ihm natürlich auch selber nicht so gut.
Genau.
Das ist wirklich skurril, weil Hallervorden, man merkt auch, also Hallervorden redet erstmal eine Minute lang und sagt, ich möchte erstmal eins klarstellen. Und dann sagt er, ja, Terrorangriff, ganz schlimm, die Geiseln müssen freigelassen werden und ein Waffenstillstand. Und man kann natürlich gern beides fordern, das ist alles wunderbar, aber man wird, also, weißt du, es geht ja halt in solche Köpfe nicht rein, dass das eine ja vom anderen abhängig ist. Ja? Was soll das Militär jetzt machen? Das sollen einfach rausgehen und dann sagen, ja okay, und nächste Woche schickt ihr einfach ein paar Taxis rüber mit den Geiseln und wir gucken mal, wer da noch da ist und so weiter. Das funktioniert nicht. Diskutieren mit solchen, mit Leuten, die in Kategorien also von Hass und Tod denken. Das ist ja mit Putin genauso. Und deswegen, also Geiseln freilassen und Waffenstillstand sind zwei Forderungen, die man vielleicht nicht gleichzeitig aufstellen sollte.
Genau.
Und das, aber man merkt eben an dem Gedicht, also er entschuldigt sich vorher. Quasi, dass es vielleicht, damit es nicht falsch verstanden wird, was es ja auch nicht wird, ja. Aber ich finde, man könnte mal drüber nachdenken, wenn man jetzt was sagt, für das man sich eine Minute vorher entschuldigen sollte. Vielleicht wäre schlauer, so beides wegzulassen. Das Sagen und das Entschuldigen.
Genau, aber das kann halt Dieter Hallervorden nicht, weil Dieter Hallervorden es ja gewöhnt ist, seinen Senf überall dazuzugeben.
Ja.
Also ich fand das ja süß, dann sind wir wieder beim alten Gender-Thema. Er sprach ja von Vergewaltigung der Sprache, also Vergewaltigung der deutschen Sprache, finde ich beim geschlechterspezifischen Thema auch mal ein bisschen unglücklich formuliert. Und bei Heino war es ja süß. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Heino saß ja mal irgendwann im Sat.1 Frühstücksfernsehen und sagte einfach nur, den haben sie doch ins Gehirn geschissen. So. Der ist ja, aber Hallervorden ist, da kriegt diese Altmännerpeinlichkeit, kriegt da immer noch so ein Drall in so eine andere Richtung. Weißt du noch, bei Heino, wisst ihr, der ist ein bisschen doof. So, das ist in Ordnung.
Ja, du
das
hast recht.
Kann man so. Ja, aber Hallervorden, ich meine, der Mann war politischer Kabarettist und.
Ja. Und vor allem, er ist ja auch FDP-nah. Ich weiß gar nicht, ob er Mitglied ist, aber er war immer in jedem Wahlkampf FDP-nah.
Genau.
Und da könnte man ja auch denken: ja, Freiheit. Und also einfach mal ein Land sozusagen in seiner Freiheit anzuerkennen, dass da seit 75 Jahren quasi allein auf weiter Flur im Nahen Osten als Demokratie vor sich hin existiert. Und das ist eben das Absurde, dass so einer sich mit so einem Geisteskranken wie Dieter Dehm zusammentut. Das finde ich halt absurd.
Ja, vor allem jemand, also dass ein FDP
Ja, naja, und Hallervorden als DDR, also in Ostdeutschland geboren, in Dessau, und dann eben in den 50er Jahren ausgereist aus der DDR, ja auch, weil es ihm da nicht gut ging oder weil er das nicht wollte.
Naja, er wollte ja Ulbricht umbringen, ne? Er wollte wohl einen Anschlag auf Walter Ulbricht, hat er dann gelassen und ist lieber nach West-Berlin gegangen. Was ich okay finde für Dessau. Und er hat in Dessau hat er jetzt eine Kabarettspielstätte aufgemacht. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Nee. Und zwar hat er eine alte Kirche.
Ist ja noch jung, muss man sagen.
Ja, naja, er spielt da wohl auch ab und zu mal. Er hat eine alte Kirche irgendwie zu einem Kabarett-Dings. Ja, ist gut für Dessau. Aber ansonsten ist es mir relativ egal. Also Dessau ist ja ungefähr so groß wie Cottbus, das kann man ja ungefähr vergleichen. Und wir haben, glaube ich, einmal in Dessau gespielt vor 20
gut,
Jahren.
Gut, wir kommen mal zum nächsten Thema.
Ja, gerne, bitte, Tilman. Das nächste Thema, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, ansonsten würde ich jetzt eine elegante Überleitung schaffen.
Schaff mal die Überleitung. Wie kommen wir jetzt von der Überleitung vom Totalitarismus zur AfD? Das ist jetzt ganz schwer.
Nee, also das, warte mal.
Das ist nicht möglich.
Warte mal. Nee, da fällt mir jetzt nichts ein.
Nee, okay. Also die AfD hat von sich reden gemacht. Ich finde es sehr spannend, was zurzeit von der AfD zu hören ist. Und da meine ich nicht dieses alberne Duell mit Fernsehduell mit Vogt und Höcke, sondern tatsächlich in Großschirma in Sachsen gab es ja eine Bürgermeisterwahl, die haushoch im ersten Wahlgang vom AfDler gewonnen wurde. Übrigens, traurige Vorgeschichte dieser Sache. Das war eine vorgezogene Neuwahl des Bürgermeisters, weil der Amtsinhaber sich im Herbst, der war von der FDP, und der hatte sich umgebracht, also Suizid wegen Depression hauptsächlich, aber war natürlich auch, wir reden von einem FDP-Bürgermeister in Sachsen, war natürlich auch den üblichen Anfeindungen ausgesetzt, die Kommunalpolitiker erdulden müssen. Und das ist halt doppelt tragisch, dass dann die Neuwahl zugunsten dessen ausgeht, der anscheinend auch in den sozialen Medien Teil dieser Hetze war. Rolf Weigand heißt der.
Kannst du kurz die Prozentzahlen, hast du die da?
Ja, 59% tatsächlich ist natürlich für den ersten Wahlgang, also das ist schon, glaube ich, Rekord. Die anderen Bürgermeister haben ja immer mit etwas über 50 gewonnen. Und
wir reden vom ersten Wahlgang, das heißt, es gab mehr als einen Gegenkandidaten.
Ja, genau, richtig. Und da gab es jetzt die Korrektur, dass der Typ wohl einen formalen Wahlrechtsverstoß begangen hat, weil er seinen Wahlvorschlag nicht unterschrieben hat. Und da kann man jetzt sagen, okay, Kleinigkeit, aber tatsächlich gibt es jetzt eine Neuwahl. Also er darf das Amt nicht antreten und das ist ungültig. Und das hätte man vielleicht auch schon vorher bemerken können, ihn dann gegebenenfalls einfach vom Wahlgang ausschließen oder was auch immer, wenn die Frist überschritten ist.
Ja.
Aber so ist nun mal, so schwierig das auch ist, aber so sind nun mal die Vorschriften.
Und dann haben wir halt im zweiten Wahlgang dann über 70% für die
AfD. So wird es wahrscheinlich sein. Das ist natürlich dann wieder der Nachteil von sowas, dass das einfache Volk denkt, ja, Unterschrift ist doch scheiße, ja, ich habe auch schon Unterschriften gefälscht auf dem Zeugnis oder so. Also da kommt jetzt wieder der Stammtisch und sagt, ist alles nicht so schlimm. Und ich nehme auch an, dass ihm dieser Wahlsieg nicht zu nehmen ist. Aber trotzdem, das Rechtsverständnis der AfD ist hier berührt. Und es gibt noch einen weiteren coolen Typen.
Lustig finde ich ja immer, dass die AfD ist ja eine der Parteien, die am lautesten rumschreit, wenn wir andere Parteien einen Fehler machen. Nur wenn sie sowas machen, dann ist es natürlich immer
Schikane. Das sind ja alles Sachen. Und jetzt kommen auch wieder Sachen, die zum Beispiel Kai-Uwe Ziegler. Toller Typ, sitzt im Gesundheitsausschuss im Bundestag. Und
Sachsen-Anhalter.
Immerhin sieht er nicht aus wie ein Taxifahrer, sondern eher wie so gebräunt wie ein Wiesenhändel, würde man in Bayern sagen.
Ja, so ein Pornoklaus halt. So.
So, gut. Und es ist ja so, die AfD bekommt eigentlich drei Vorsitze in den Bundestagsausschüssen.
Aber
die Vorsitzenden müssen ja von den Mitgliedern des Ausschusses gewählt werden. Das ist bisher in keinem der drei geschehen, sodass die jeweilige Stellvertretung, in dem Fall die Frau Kappert-Gonter von den Grünen, diesen Ausschuss eben seit 2,5 Jahren leitet. Und jetzt kam dieser Ziegler in den Ausschusssaal gelatscht, ein bisschen vor allen anderen, hat sich also dieses Schild der Vorsitzenden genommen, hat sich auf ihren Platz gesetzt und sich zum Vorsitzenden erklärt. Ich wusste gar nicht, dass es so einfach ist.
Genau.
Ich meine, Donald Trump könnte vollkommen ohne Wahl einfach Präsident sein, indem er so ein Schild malt, Präsident.
Genau.
Und also das gab ja dann großen Ärger, aber ich glaube nicht, dass die ja, dass es jetzt, dass er jetzt tatsächlich von den anderen Parteien anerkannt wird oder dass er jetzt noch Chancen hätte, überhaupt gewählt zu werden. Toller Typ jedenfalls. Dann noch ein Parteifreund, der allerdings im Europaparlament sitzt, Gunnar Beck. Bitte auch mal googeln, dem sein Sündenregister musste operativ verlängert werden. Der hat jetzt, also die Immunität wurde jetzt aufgehoben. Warum? Wegen eines Kaufhausdiebstahls. Also wir wissen, es hat keine schlimme Folgen haben. Galeria Kaufhof ist ja insolvent wegen Gunnar Beck. Nein, also das nicht, aber nee, tatsächlich.
Doch, wir behaupten das jetzt. Das macht die AfD auch immer so.
Er hat wohl Pröbchen geklaut, also so von Kosmetik.
Also Dinge. Diese kostenlosen Tester oder was?
Ja, also, oder die fast kostenlosen, also tatsächlich, weißt du, nicht mal das können sie richtig. Weißt du, nebenan hat wahrscheinlich der Clan von nebenan wieder die teuren Uhren abgestaubt, während der Kaufhausdetektiv ihn angesprochen hat. Naja, aber dabei bleibt es natürlich nicht, sondern man muss so einen Kaufhausdetektiv und die herbeigerufene Polizei natürlich auch noch verprügeln. Das ist ja ganz wichtig, ist ja Pflichtprogramm.
Gott, so. Es ist so widerlich, Alter.
Und also da gibt es jetzt eine Aufhebung der Immunität und diesen Vorgang ist ja schon gewohnt, denn die Immunität wurde bereits schon mal aufgehoben und zwar weil wegen Titelmissbrauch. Er hat ja auf dem Nominierungsparteitag 2018 hat er gesagt, ich bin Professor und Fachanwalt für Europarecht. Weder das eine noch das andere stimmt. Irgendwo in England hat er eine Professur. Und dann, also das gab eine schöne, die Presseberichterstattung war da ganz gut, in der FAZ stand, also er hatte sogar, nee, im Spiegel war es, er hatte sogar, also sein Wikipedia-Artikel enthielt mehrere Monate lang die Bemerkung, dass er in Sussex, an der Universität Sussex, Professor sei. Und gegenüber einem Medium verwies er auf diesen Wikipedia-Artikel mit diesem Inhalt. Das heißt, der sagte, wenn es da drin steht, dann muss ja ich sogar das glauben.
So, ich bin's nicht, aber es steht bei Wikipedia, also stimmt's.
Ja, und
das weißt du, was übrigens, entschuldige bitte, weißt du, was übrigens auch bei Wikipedia steht?
Was denn?
Dass die Asche des Führers im Jahr 1972 bei Magdeburg, also die sogenannte Schweinebrücke in Biederitz, da in die Ehle gekippt worden sei, was ein linker Nebenfluss der Elbe ist und dann im Prinzip, also das heißt, Adolf Hitler schwappert hier in Magdeburg durch Ehle, Elbe
und
so.
Und das stimmt, das, oder hat das auch Kai Uwe Ziegler?
Also es ist, es ist natürlich hundertprozentig nachzuweisen, weil es die Russen waren, die haben ihn irgendwann exhumiert, also der ist wohl wirklich in Magdeburg irgendwie beerdigt worden und das ist ausgegraben, verbrannt worden und dann sollen sie wohl die Asche da reingekippt haben. Das kann nicht bewiesen werden, aber es stimmt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
Also man kann über Hitler sagen, was man will, aber der hat immerhin keine Kaufhausdetektive verprügelt.
Vermutlich nicht.
Und er war auch bescheiden in seinem Titel. Er hat sich ja bis zum Schluss oder in Weimar dann immer, war er ja immer ganz gern im Hotel Elefant. Und da gibt es das goldene Buch dieses Hotels und da hat er sich auch noch spät hat er sich als Adolf Hitler Schriftsteller eingetragen. Also immerhin, also Titelmissbrauch hat er auch nicht betrieben.
Schön, obwohl er eigentlich Maler ist, ne?
Naja, Schriftsteller, ich glaube, er war als Schriftsteller dann auch ganz erfolgreich.
Das stimmt.
Habe ich gehört. Naja, und jedenfalls dieser Typ, Gunnar Beck, hat also alles erstunken und erlogen. Und damals, es ist ja so, das war ja dieser AfD-Nominierungsparteitag. Und wenn jemand sagt, ich bin Professor, dann ist es ja automatisch, dass der automatisch ganz vorne auf die Europaliste gesetzt wird. Das heißt, es hat schon eine Bedeutung, ob jemand sagt, ich bin Professor oder nicht. Deswegen sitzt er jetzt wahrscheinlich genau wegen dieses Satzes im Parlament. Naja, und damals wurde schon ermittelt, dann kam er ja ins Parlament und dann musste ja die Immunität neu aufgehoben werden. Er sagt aber natürlich, ist alles politisch motiviert von irgendwelchen Staatsanwälten.
Natürlich. Naja.
So, apropos Staatsanwalt, wir haben jetzt hier auch noch die letzte Geschichte der AfD, möchte ich auch noch kurz erzählen, beziehungsweise es betrifft die FPÖ.
Ja, ich habe Wasser gleich.
Timo Frasch, ein Report. Timo Frasch von der FAZ, den ich auch sehr schätze, das ist so der Bayern-Korrespondent von denen, der auch immer ganz unterhaltsam schreibt. Er hat berichtet, also den FPÖ-Politiker Gerald Groß, der wurde in Bayern angeklagt, also oder jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er auf dem politischen Aschermittwoch der AfD Markus Söder beleidigt habe. Ich finde, grundsätzlich ist das jetzt noch nicht so moralisch verwerflich, wie es klingt.
Also ich finde es sogar moralisch verpflichtend eigentlich, ja, Markus Söder zu beleidigen, aber gut.
Zitat, also die Maskenpflicht ist nicht effizient, sondern dient nur jenen, die die Masken produzieren. Danke, Södolf.
Genau. Was fast dazu, lustig ist.
Fast lustig. Und er ist kein Landesvater, sondern ein Landesverräter. So, da kann man jetzt schon sagen, okay, Staatsanwalt wird tätig. Und jetzt sagt aber sein Verteidiger Holm Putzke, also ich finde auch Verteidiger haben immer witzige Namen, Holm Putzke.
Wie hießen die Verteidiger vom NSU?
Sturm, Heer und Stahl.
Ja, genau, das war auch, genau. So, egal, weiter.
Also, Herr Putzke sagte, es müsste aber nicht Södolf mit F heißen, sondern Södolf mit PH. Und hat deswegen Berufung gegen das Urteil eingelegt. In ihrer, jetzt Zitat, in ihrer Pressemitteilung heißt es, der Polizei sei bei der Transkription von Großrede ein grober Fehler unterlaufen, der sich nur durch einseitige Ermittlungen und Voreingenommenheit erklären lasse. Der Sachbearbeiter, also der Polizei, habe Södolf geschrieben mit F, obwohl es genauso gut Södolf mit PH sein könnte. Der geschriebene Unterschied sei relevant. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten die Behauptung aufgestellt, Södolf sei eine Kombination aus Söder und Adolf, woraus sich eine Gleichstellung mit Hitler ergeben solle. Das jedoch, schreiben Putzke et al., also unter anderem, sei nicht stimmig. Denn basierend auf der These einer Hitler-Analogie hätte er die Kombination der Nachnamen nahegelegen, was Södler oder Södler ergeben hätte. Ja, also da muss man auch sagen, wenn Juristen Satire machen oder satirische Gags vorschlagen, ist es immer Premium.
Ja, natürlich, super. Und das ist ja auch, wie der Gag dann aber eigentlich gemeint war, hat er auch nicht erklärt. Ne?
Doch, das kommt gleich. Also jetzt schreibt aber Herr Frasch, darüber hinaus ist der Begriff Södolf bei der bayerischen AfD seit Corona gängig. Exakt so hat ja auch der AfD-Landesvorsitzende Stefan mit PH in Klammern, Protschka, also Stefan Protschka, Söder bei der Veranstaltung in Osterhofen genannt und sich ebenfalls eine Anzeige der Staatskanzlei eingehandelt in Klammern, Verhandlung steht aus. Also das ist unglaublich, dass warum sie es nicht zusammen verhandeln, ist auch mir nicht klar. So, jetzt sagt also der Anwalt nochmal, unbefangene Zuhörer denken bei Södolf mit PH wegen der Corona-Pandemie und roter Erkältungsnasen auch eher an Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Jetzt schreibt Herr Frasch,
oh Gott.
Der Kontext gibt das eher nicht her und zwar nicht nur, weil es bei einem politischen Aschermittwoch der AfD nicht allzu viele unbefangene Zuhörer geben dürfte.
So.
So, und jetzt Schluss des Artikels. Die Geschichte hat übrigens viele Facetten. Eine davon ist, dass Putzke in der CSU ist, also der Anwalt, und bekannt für seine selbstbewussten Einwürfe auf Parteitagen und seine Kritik an Söder. Also,
süß.
Es ist... ja, sind wir mal gespannt, ob die Berufung angenommen wird oder Berufung in dem Fall mit PH geschrieben.
So, Berufung.
Also immer diese Wehleidigkeit, ja. Also ich habe es zwar gesagt, aber ich habe es alles nicht so gemeint, ja.
Naja gut, man darf aber bei der AfD auch nicht vergessen, dass das immer viel Kalkül ist. Also die verschieben halt die Grenze immer weiter nach rechts, immer sprachlich, immer weiter nach rechts. Und dann nehmen sie was zurück, aber die Grenze ist da. Und da ist für den Nächsten halt nicht mehr so schwer, die Grenze noch weiter.
Ich erinnere mich immer, wenn ich als Schüler oder als kleiner Junge irgendwas angestellt habe, weißt du, irgendwas geklaut, dann Hände hinter den Rücken und laut gesagt, ich war es nicht. Und für mich galt das dann, dass ich es nicht war.
Aber okay.
Da wurden mir dann die Hände irgendwie angeguckt und dann lag da doch irgendwas drin. Also,
bist du im Prinzip Vorbild für die politische Argumentation der AfD?
Ja, aber nur der sehr, sehr kleine Tillmann. Also nicht, dass es jetzt sich von der Körpergröße her geändert hätte, aber du weißt, was ich meine. So.
Ja, ich fände es trotzdem nicht schön. So, kommen wir doch mal zu den nächsten Autoritären, nämlich zu den Grünen, ja, wo du ja Mitglied bist. Das heißt, ich erzähle ja so auch immer auf der Bühne, dass ich SPD-Mitglied bin, weil meine Aufgabe ist, diese Partei von innen zu zersetzen. Du machst das ja ähnlich. Das heißt, wenn eine Grüne, meistens sind es Frauen, aber das ist bei dir gar nicht geschlechtsspezifisch, sondern tatsächlich intellektuell. Ne? Gestern waren Grüne bei... Also,
tatsächlich, meine beste Freundin bei den Grünen ist ja... Genau, ist ja Katharina Stoller, die Vorsitzende der Grünen Jugend, gestern bei Markus Lanz.
Ging's schon wieder übrigens.
Schon wieder, genau. Anscheinend, sie ist jetzt der neue Lauterbach und sie muss immer die These vertreten, dass Arbeit ja was ganz Schlimmes ist und dass am besten niemand arbeiten solle.
Genau.
Und das Absurde ist, ihr Gegen, also sie waren zu zweit da und ihr Counterpart war Philipp Amthor. Und es gibt ja nicht viele Situationen, in denen
Philipp Amthor, also quasi der Tilman Lucke der CDU. So. Ja, ihr habt beide eine Brille und seht recht jugendlich aus.
Noch nie gehört. Noch nie gehört.
Ja.
Aber ja.
Egal, so, weiter.
Und es kommt ja selten vor, dass er mal der Sympathische von den beiden ist, aber der hat jetzt, also ein schöner Satz von Philipp Amthor, Generation Z muss ja nicht für Zurücklehnen stehen. Das stimmt ja und für sie steht es natürlich so und das ist tatsächlich so diese Verachtung von Arbeit. Ich meine, sie arbeitet ja auch und zwar ziemlich ehrenamtlich als grüne Jugendvorsitzende. Am liebsten wäre mir, wenn sie da auch die Erkenntnis haben würde, dass sie möglichst eine Null-Stunden-Woche anstrebt. Aber das ist halt so, ich meine, klar gibt es Leute, die ihre Arbeit hassen, aber die können ja nicht der Maßstab sein. Und es ist auch nicht denen vorgegeben, Gott gegeben, sondern es gibt durchaus Arbeit, die auch einen erfüllen kann. Und
genau.
Wo man dann auch die Stunden vielleicht sogar nicht mal zählt, als Selbstständiger sowieso nicht.
Das ist
und
klar.
Selbst wenn, also ja, wenn einem das gefällt, ist durchaus denkbar, dass man mehr macht. Es gibt ja auch Rentner, die wieder in die Schulen kommen und so weiter wegen Personalmangel. Denen wird es auch schwer gemacht. Das müsste man sogar viel, viel mehr erleichtern, dass man da ohne Abzüge, dass denen noch was von der Rente ab. Oder teilweise, dass Rentner, also pensionierte Lehrer nochmal ihre, was weiß ich, ihren Studienabschluss vorzeigen müssen oder so. Obwohl sie an derselben Schule schon Jahrzehnte unterrichten. Ist ja alles in Deutschland möglich. Naja, also das nur soweit. Bitte nicht angucken, Markus Lanz von gestern.
Okay, ja, dann so. sind wir jetzt zeitlich, sind wir auch schon wieder gut drin.
Sind wir einigermaßen durch. Ich habe noch zwei gute Nachrichten.
Das ist immer schön.
Stuttgart 21 hat genau heute, am 18. April, sein 30-jähriges Planungsjubiläum.
Ja, das finde ich ja auch, da habe ich ja damals immer schon.
Ja.
Habe ich ja damals immer schon, als ich aufregte, wann ging das los? 2011, 12 so in dem Dreh ging das los, ne, diese großen Proteste.
Also 10 war der Baubeginn und der Protestbeginn, genau. Aber 94 war schon der Vertrag.
Ja, eben. Leute, ihr hattet fast 16 Jahre Zeit dagegen vorzugehen. Ja,
ja.
Also, aber niemand liest Planungsunterlagen. Kennst du das Buch von Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis? Da wird ja die Erde in die Luft gesprengt mit der Argumentation, hier wird eine Schnellstraße gebaut, da liegt die Erde im Weg. Man hätte das im Amt, lagen die Akten aus, man hätte das ja einsehen können. Ja? Gut, dass es 20.000 Lichtjahre weg ist und die Menschheit, aber ist ja egal. Und so war es auch bei Stuttgart 21, man hätte das im Vorfeld schon verhindern können, aber nein.
Ja, aber ich finde 30-jähriges Planungsjubiläum, also auf Deutsch Halbzeit und
genau.
Es geht doch bergauf.
Sehr schön.
So, und
wann warst du das letzte Mal in Stuttgart?
Ja, vor ein paar Monaten, ja, mal durchgefahren.
Mal angeguckt, die Baustelle? Nein.
Ja, doch, zwangsweise. Man muss ja da quasi umsteigen und ja. Wird dann, was die ja auch nicht sich entblöden, ist ja, die haben ja dann so lauter Tunnels oder auch so eine riesen Wendeltreppe, wo man dann so durch in den Schlossgarten, also in das, was vom Schlossgarten noch übrig ist, runter Lust wandeln kann. Und da haben sie so schießschartenhafte Aussichtsdinger, als ob man da was sehen würde. Und dann noch schlimmer, eben so Sprüche, ja, so lustige Sprüche.
Gott, ich ahne Schlimmes.
Ich meine, in Berlin trifft man ja auch allerorten lustige Sprüche, vor allem an Mülleimern oder an auch bei der, also die BVG, die U-Bahn, ist auch sehr humorvoll. Aber die Deutsche Bahn ist es einfach nicht. Die Deutsche Bahn verscheißert einen einfach und stellt was Negatives als positiv dar und das ist einfach zynisch. Naja, so. Also wird noch schwierig und wahrscheinlich wird sich ja in den nächsten Wochen rausstellen, dass der Fahrplanwechsel im Dezember 25, wo der eigentlich eröffnet werden sollte, ja wahrscheinlich nicht einzuhalten ist. Aber wir berichten an dieser Stelle. So. Aber tatsächlich was Positives, der Bundestag spart jetzt richtig Geld, richtig massig Asche, denn er sagt, seine Abgeordneten sollen oder die Mitarbeitenden sollen unbedingt, dürfen ihre Handys nicht mehr im Bundestag laden. Punkt. Ach. Also das auf dem Niveau wird hier quasi.
Moment, auch nicht in Ihren Büros?
Nee. Also, das ist privater Strom. Also, dann gibt es richtig Ärger, Aufhebung der Immunität und so weiter. Mandatsanerkennung, ich weiß es nicht. Also, aber mit solchen Sachen beschäftigt sich der Bundestag. Ja, top.
Naja, gut, wie viel Abgeordnete haben wir?
734.
So, wenn die da alle im Büro ihr Handy laden, dann
gut das. Ja, also die Mitarbeiter und so weiter. Aber es ist ja wirklich so, ich meine, es wird natürlich jetzt nicht mehr passieren, nachdem die dicke Ansage vom Bundestagspräsidium oder vom Ältestenrat kam. Da macht es natürlich keiner mehr.
Gilt das auch für Diensthandys? Nein.
Na, für die gilt es natürlich nicht, aber also so ein Handy hat ja auch kaum Akkuzeit. Also wieso, eigentlich muss man das Kabel ja immer mit sich rumschleppen und
genau.
Irgendwo.
Naja, die Frage ist dann aber, wenn ich zum Beispiel aber, naja, wie will man das? Also ich würde dann zum Beispiel einfach meine private Powerbank da laden und würde dann rausgehen und dann mein Handy mit der Powerbank. Aber es ist ja auch egal.
Guter Tipp, lieber Bundestag, wenn du das hörst, verbiete das bitte auch noch. Sonst kriegen wir die Energiewende nicht hin. Und ja, vielen Dank, lieber Sebastian.
Ja, ich danke dir,
Tillmann. Schöne Gespräch. Schreibt uns bitte.
Genau, an luke@hengstmanns.de oder direkt unter
diesem. Ich habe übrigens auf dem Zungenspitzer-Festival einen kennengelernt, der gesagt hat, er ist gerade dabei, sich alle Folgen Lucke und Hengstmann nach und nach anzuhören. Auch die alten, wo ich denke, was soll denn das noch sein? Ist gar nicht mehr aktuell.
Genau.
Aber
okay,
das lohnt sich anscheinend.
Es muss auch Geisteskranke geben.
Oh, nein, schöne Grüße an Klaus an dieser Stelle. Nicht, du bist nicht gemeint. Nein, tatsächlich finde ich es ja auch, also... wir haben uns ja gelegentlich auch mal verprognostiziert, insofern ist es
selten.
Auch spannend. Aber es ist ja auch spannend, warum oder was, wo man,
genau.
Wovon man hätte ausgehen können. Ja?
Genau.
Deswegen hört da ruhig auch mal rein in die letzten Folgen.
Und wenn euch sonst noch was einfällt, ihr seid hier direkt unter die Folge luke.hengstmanns.de auf unserer Homepage oder halt luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn nichts dazwischen kommt, aber ich glaube nicht bis jetzt. Bis dahin, dir eine schöne Woche und euch auch. Tschüss, Tillmann.
Tschüss, Sebastian.